Hier sein können. Anke hat es schon gesagt, wir sind gerade mitten in der Reihe, wenn du jetzt heute zum ersten Mal hier bist oder vielleicht die letzten Wochen nicht hier warst. Wir sind gerade in der Themenreihe Jünger sein oder Jünger werden. Was bedeutet es, ein Jünger von Jesus zu sein? Und wir haben das aufgeteilt in drei große Themenblöcke. Der erste, in dem wir heute noch sind, ist, ein Jünger ist bei Jesus. Der zweite große Themenblock ist, ein Jünger möchte werden wie Jesus. Und der dritte große Block ist, ein Jünger tut, was Jesus tat. Heute sind wir in der letzten dem letzten Thema zu dem bei Jesus sein. Und wir hatten schon dazu das Thema Berufener. Jesus tritt in das Leben von einem Menschen und ein Jünger lebt dann in der Nachfolge davon. Und dann eben das zweite Thema Nachfolger. Die Freude, die ein Jünger in dem findet, was Jesus hat, was sein Reich offenbart, führt ihn dazu, alles andere hinter Jesus zu stellen. Und so kommen wir heute in das dritte Thema. Ein Jünger ist ein Vertrauter. Ein Jünger ist ein Vertrauter Jesu. Für die ersten Jünger war das, glaube ich, relativ klar, wie es funktionierte, ein Jünger zu sein, der bei Jesus sein möchte. Sie sind ihm nachgelaufen. Sie sind mit ihm zusammengelaufen, physisch unterwegs gewesen zusammen, haben ihm zugehört, wie er geredet hat, haben mit ihm persönlich geredet, haben ihr Lager auf- und abbauen können, um weiterzuziehen von Ort zu Ort, haben mit ihm zusammen erlebt, wie Menschen geheilt wurden, wie er sich mit anderen wie Pharisäern gestritten hat oder diskutiert hat. Sie waren mit ihm im Tempel. Für die ersten Jünger war das relativ eindeutig. Wer ein Jünger von Jesus sein wollte, musste in seiner Nähe bleiben. Wir spulen einige Jahrhunderte weiter vor. Wir gehen ins 17. Jahrhundert. Ich habe da einen ganz spannenden Mann gefunden, von dem es ein ganz kurzes kleines Büchlein gibt. Das ist der Bruder Lorenz. Das ist kein Brüdergemeindler Bruder, sondern ein französischer Mönch, ein französisch-katholischer Mönch im 17. Jahrhundert. Und der hatte sein ganzes Lebensziel eigentlich darauf ausgerichtet, in der Gegenwart Gottes zu leben, bei Jesus zu sein. Das war sein Lebensziel. Und immer wenn seine Gedanken abwanderten, dann hat er sie, so sagt er, gnädig wieder auf Gott hingelenkt. Nicht mit Gewalt, sondern gnädig und liebevoll wieder auf Gott hingelenkt. Und was ihn verhindert hat oder gestört hat, hat er aus seinem Leben rausgenommen. Und so, sagt er, ist durch dieses ständige Üben, die Gedanken auf Gott auszurichten, das zu einer Gewohnheit geworden, zu einem natürlichen Zustand. Soweit, dass er sagt, für ihn war es eigentlich kein Unterschied mehr, ob er gerade in einer gebets- oder andächtigen Zeit war oder ob er in der Küche stand und Teller gewaschen hat. Dieser Bruder Lorenz war nämlich kein großer Prediger oder andere hohe Ämter, sondern er war in der Regel Tellerwäscher in seiner Bruderschaft. Die Gedanken komplett auf Gott ausgerichtet. Ich habe mal vor einiger Zeit ein Experiment angefangen. Ich arbeite im C. Federmann Kornmarkt und ab und zu gehe ich dann in der Mittagspause irgendwo in der Stadt mir was holen und habe angefangen, einfach mal auf dem Weg meine Gedanken auf Gott auszurichten. Und wie ich das probiert habe, ist, jeder Person, der ich über den Weg gelaufen bin, die mir begegnet ist, habe ich versucht zu sehen als Jesus, der mir begegnet. Egal, ob das der Bäcker ist, der da jeden Tag steht und seine Brötchen verkauft, ob das der Straßenkreuzerverkäufer ist, der da jeden Tag sitzt, ob das der Blumenhändler ist, ob das die Frau mit den vollen Einkaufstaschen ist oder die Frau mit dem Kinderwagen oder der Mann mit dem Kinderwagen, jedem, den ich begegne, Jesus zu sehen. Und ich kann sagen, es verändert ein bisschen die Sicht auf mein Umfeld. Einfach nur die 200-300 Meter von meiner Arbeitsstelle zum Bäcker und zurück. Den Effekt, den dieser Bruder Lorenz beschreibt für sein Leben, war nicht nur, dass er Gott mehr gehorchen konnte und seinen Willen in seinem Leben umsetzen, sondern auch, er nennt es, eine heilige Freiheit und letztlich auch eine Vertrautheit mit Gott. Das ist unser Thema. Okay, gehen wir noch weiter nach vorne in unser Jahrhundert heute, wo wir leben und stehen. Wie geht es heute, dass wir bei Jesus sein, dass wir in der Gegenwart Gottes leben, dass wir mit ihm unterwegs sind, auf Schritt und Tritt? Weder ist Jesus physisch hier, wie bei den ersten Jüngern, dass du einfach deine Sachen packen könntest und mit ihm losziehen, noch lebst du in einem Kloster, gehe ich jetzt von aus. Wie geht es heute, 2022 in Nürnberg, mit Jesus zu leben? Ich merke bei mir selber manchmal und auch in vielen Gesprächen, dass wir da so einen Graben verspüren in dem, was wir uns wünschen, eine Sehnsucht, die wir haben, mit Jesus zu leben, einen täglichen Lebensstil mit Jesus zu pflegen und dem, was wir in unserem Leben aber oft sehen, dass wir das Gefühl haben, boah, ja, so zu bestimmten Zeiten ist Jesus gegenwärtig, aber dann? Und ich glaube, ein zentraler Grund, den ich für mich ausmache und der, glaube ich, für uns alle gilt, ist, dass unsere erste Berufung, unsere erste Bestimmung und unser Ziel ist, bei Jesus zu sein, in seiner Gegenwart zu leben. Und wenn wir das vernachlässigen, funktioniert auch vieles andere nicht. Deswegen schauen wir jetzt auf den Text, den die Anke schon angedeutet hat, in Johannes 15, die ersten 8 Verse. Und ihr könnt gerne mal beim Mitlesen oder Zuhören darauf achten, was sticht immer wieder hervor. Da spricht Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein, ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist mal so ein Hammer zwischendurch. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. 10-mal in diesem Text geht es darum, in mir bleiben. Wer in mir bleibt, bleibt in mir. Und 7-mal in diesem Text geht es um die Frucht. Ich würde sagen, das sind 2 ganz zentrale Dinge, die hier in einem eigentlich kurzen Abschnitt, wenn jemand in so einem Gespräch mit dir 10-mal in mir bleiben sagt, dann ist das eindeutig ein Kern seiner Aussage. Der Punkt: Ein Leben als Jünger, ein christliches Leben, ist schlichtweg nicht möglich, wenn wir nicht mit Jesus verbunden sind, wenn wir nicht in ihm verwurzelt sind, wenn wir nicht in seiner Gegenwart leben. Zumindest nicht von innen heraus. Was ist die Frucht? Ich glaube, es ist alles, was an uns, was an einem Jünger geschieht. Das ist der 2. Themenblock: Werden wie Jesus. Und es ist auch das, was durch uns geschehen kann: Tun, was Jesus tat. Die Frucht ist zuallererst auch etwas, was in dir wächst und entsteht, wo du verändert wirst. Deswegen lesen wir später in der Bibel auch von Früchten des Geistes, von Dingen, die in dir reifen dürfen und dich von innen heraus verändern. Und ich glaube, mit dem Hintergrund können wir dann auch Vers 7 verstehen. Jesus sagt uns hier, was wir brauchen, wenn wir sein Jünger sein wollen. Ein Leben, das auf Ängste verbunden ist mit Jesus, das in seiner Gegenwart ist. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass in dem Kapitel vorher, wenn ihr da nachschauen wollt, es darum geht, dass Jesus sagt: Ich gebe euch meinen Geist, der bei euch bleiben wird. Warum sollen wir so leben? Warum müssen wir so in Jesus bleiben? In Vers 8 sind 3 extrem wichtige Gründe. Nur so können wir die Früchte sehen, nach denen wir uns sehnen. Es ist ein grundlegendes Kennzeichen von Jüngerschaft. Und es verherrlicht Gott. Wir haben gerade von der Herrlichkeit des Herrn gesungen. Wir sollen in Jesus gegründet und zentriert und verankert bleiben und leben. Und ich glaube, das gilt nicht nur, wenn wir uns hinsetzen zum Gebet, um unsere Gedanken auf Gott auszurichten, sondern auch, wenn du dich hinsetzt in der U-Bahn, die völlig überfüllt ist und die Verspätung hat und dich zu spät zu deinem Termin bringt. auch dann verankert, verwurzelt, verbunden mit Christus. Ich glaube, das gilt nicht nur, wenn du deine Losungen aufschlägst und morgens deine Gedanken auf das Wort Gottes richtest, sondern auch, wenn du den Tag über durch deinen Instagram-Feed scrollst oder durch die Nachrichten durchswipest. Und ich glaube, es gilt auch nicht nur, wenn du dich sonntags hier morgens zur Predigt hinsetzt, sondern auch, wenn du dich mit deiner Familie, mit deiner Frau am Esstisch setzt, wenn du dich Donnerstagabend mit deinem Kumpel in der Kneipe hinsetzt und ihm zuhörst, deinen Kindern zuhörst. Dallas Willard, ich kann seine Bücher und Gedanken nur empfehlen, schreibt, das Wichtigste, das wir tun können, ist Gott in allem vor Augen zu halten. Unser Anteil darin, die Gegenwart Gottes vor Augen zu halten, ist unsere Gedanken beständig auf ihn zu lenken. Und er sagt weiter ganz realistisch, wir werden ständig abgelenkt. Keiner von uns würde das bestreiten. Aber das sind nicht Gesetze wie die Schwerkraft, die festgelegt sind, sondern das sind Dinge, die in unserem Leben auch verändert werden können. Wo alte Gewohnheiten durch neue ersetzt werden können. Wo wir, wenn wir beständig unsere Gedanken versuchen, auf Gott zu orientieren und in Christus zu bleiben, die neu kalibrieren können, vielleicht wie ein Kompass, der automatisch, egal wie ich ihn halte und wo ich ihn in die Hand nehme, er wird immer auf Norden gerichtet sein. Und so unsere Gedanken zu polen, auf Gott ausgerichtet zu sein. Für mich ist es nicht einfach, das so umzusetzen. Und die Leute, mit denen ich rede, außer du bist eine Ausnahme, gilt das auch für dich, dass es nicht ganz so einfach ist. Und für mich sind ein paar der ganz klassischen Herausforderungen, das braucht Zeit. Das braucht beständiges Dranbleiben. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Das braucht immer wieder bewusste Entscheidungen und auch Umstrukturierungen in meinem täglichen Leben. Und ich habe mal versucht, 2 oder 3 Kernbereiche aufzugreifen, die ich bei mir wahrnehme und ich glaube, die zu unserer Lebenswelt heute ganz klar gehören. Und gleich von vornherein, das soll überhaupt nicht jetzt irgendwie so ein Generalschlag oder so ein Bashing sein von Dingen in unserer Welt heute, sondern es soll wahrnehmen, was auch Dinge sind, die an uns zerren oder uns da herausfordern. Und ich glaube, das eine ist, dass wir in einer Umgebung leben, die uns mit schnellen und einfachen Lösungen bombardiert. Wenn du was brauchst, holst du es über Amazon Prime und es hat am nächsten Tag da zu sein. Das ist normal in meinem Alltag. Wenn ich was will, dann hole ich es mir und am nächsten Tag wird es mir geliefert nach Hause. Früher, weiß ich noch, haben wir durch die TV-Magazine geblättert, um zu schauen, was kommt heute oder diese Woche für einen Film um 20.15 Uhr und dann hält man sich die Zeit frei, wenn man da gucken will. Jetzt gehe ich halt auf Netflix und schaue, was und wann ich will. Es geht viel schneller, ist viel einfacher. Wenn du deine Wohnung gerade neu einrichtest oder umziehen willst, bei IKEA gibt es alles und du kannst es zu Hause schnell und einfach aufbauen. Mehr oder weniger einfach. Und im Supermarkt, ich liebe es gut zu kochen, aber es ist auch manchmal einfach echt cool, was Fertiges oder fast Fertiges zu kaufen, weil es schneller und einfacher geht. Und all diese Dinge, die ich jetzt benannt habe, ich verwende die in meinem eigenen Leben. Ich glaube, ein anderes Problem ist, dass unsere Aufmerksamkeit heute extrem herausgefordert ist. Letztlich ist unsere Aufmerksamkeit heute eine Ware geworden. Es ist etwas, was sich in Geld bemisst. Deswegen ist jede Minute, die du auf bestimmten Plattformen oder so verbringst, ist Geld wert. Und deswegen darauf ausgelegt, dass du deine Zeit dort rein investierst. Viele von euch oder vielleicht kennen einige Multi-Screening oder Double-Screening. Weiß nicht, wem ist das ein Begriff? Ja, lass mich nicht hängen, bin ich allein. Okay, also im Grunde, du schaust einen Film, Netflix vielleicht, und nebenbei schaust du dir noch die Nachrichten an oder schreibst noch WhatsApp-Nachrichten oder schaust dir Instagram an oder so. Okay, ein paar nicken jetzt vielleicht. Gut, oder nicht gut, je nachdem. Aber unsere Aufmerksamkeit ist so geteilt. Wir konzentrieren uns nicht mal mehr auf den Film 1,5 Stunden, sondern nebenbei laufen noch andere Sachen mit. Eine Website, wenn die länger als 2 Sekunden lädt, schalten viele schon wieder weg. Ab 3 Sekunden ist schon fast die Hälfte der Leute wieder dabei, abzuschalten. 3 Sekunden haben wir Geduld, um eine Website zu laden. Ich glaube, das ist auch für Gemeinden in Zeiten von Digitalismus extrem herausfordernd, da mitzuhalten. Okay, das sind einfach mal so ein paar Eindrücke. Und manche von euch sagen, ja, nichts Neues, das sehe ich jeden Tag in meinem Leben. Andere von euch fragen sich vielleicht, was haben die alle mit ihrem Handy? Es ist klar, dass unsere Aufmerksamkeit gefordert ist, umkämpft ist. Und es ist klar, dass unser Leben super schnell geworden ist, kompliziert, komplex geworden ist und wir in vielen Dingen einfache und schnelle Lösungen brauchen und suchen. Ich glaube, die Möglichkeiten heutzutage sind einfach unfassbar viele geworden. Und inmitten von all dem, von dieser Welt und auch von deinem eigenen persönlichen Lebensweg, steht Jesus auch heute noch und sagt, bleib in mir. Ohne mich kannst du nichts tun. Nur wer in mir bleibt, wird Früchte sehen. Jesus macht das zum Grundbaustein seiner Jüngerschaft, in ihm zu bleiben. Paulus nennt es wandelt im Geist. Und auch Luther, dem die Gnade Gottes ganz neu offenbart wurde, hat gesagt, heute habe ich viel zu tun, heute muss ich viel beten. Wie passend für uns heute, der wir alle viel zu tun haben. Jesus tritt auch heute noch in dein Leben, in unser Leben und will uns zu seinen Jüngern machen. Aber ich glaube, in vielen Teilen ist es an uns, unsere Leben dann auch auf Jesus auszurichten und unsere Leben von Jesus ausrichten zu lassen. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, wer meine Aufmerksamkeit bekommt. Wir müssen uns überlegen, wer Einfluss auf mich nimmt, wer mich prägt, wem wir ähnlicher werden wollen und letztlich, wessen Jünger wir sein wollen. Und ich glaube, dass das heute, bei mir merke ich das kaum ohne konkreten Einsatz, bewusste Planung und konkrete Schritte geht. Wir müssen Entscheidungen dafür treffen. Und kurz bevor wir uns falsch verstehen, ich glaube nicht, dass es dabei darum geht, dass wir uns irgendwas bei Gott verdienen. Darum geht es überhaupt nicht. Nochmal Willard zu zitieren, er sagt für mich einen ganz zentralen Satz, Gnade ist das Gegenteil von Verdienst. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst, nicht von Bemühen oder von Einsatz. Wir können uns nichts bei Gott verdienen. Paulus drückt es so aus im Epheser 2, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand was drauf einbilden kann. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Auch hier das freie Geschenk der Gnade geht Hand in Hand damit, ein neues Leben zu führen. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, aber wir lieben auch, um es nochmal mit Johannes Worten zu sagen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zur Anfangsfrage. Da noch nicht. Wie sieht es also heute aus, wenn wir als Jünger Jesu mit Jesus leben wollen, in seiner Gegenwart leben wollen, bei ihm bleiben wollen, mit ihm verwurzelt sein möchten? Für mich ist eine Spur, die ich an euch weitergeben möchte, eine Lebensregel zu entwickeln. Klingt jetzt maximal uncool. Eine Lebensregel. Vielleicht bist du jetzt enttäuscht, hast dir was Besseres erhofft. Vielleicht nennen wir es auch Lebensrhythmus oder Lifestyle. Was meine ich damit? Ein Autor drückt so aus, eine Lebensregel ist ein bewusster und gewählter, gezielter Plan, wie wir bei allem, was wir tun, auf Gott ausgerichtet bleiben können. Das Wort Lebensregel ist eng verwandt mit einem griechischen Wort Trellis. Ich weiß nicht, ob das irgendwem, der gerne gärtnert, was sagt. Eine Trellis ist ein Gerüst, so ein Gestell, an dem Pflanzen sich hoch entlang ranken können. Gurken oder vielleicht ein Weinstock, um nochmal auf das Bild zu kommen. Ein Gestell, das der Pflanze und den Früchten hilft, besser, gesünder zu wachsen, bessere Früchte zu tragen. Und das kann eben auch so ein Lebensrhythmus, eine Lebensregel für uns werden. Ein Gerüst, das uns hilft, dass wir gesünder wachsen, gesündere Früchte tragen. Viele von uns haben das sowieso schon im Leben, auch wenn wir es nicht so nennen würden und auch wenn es vielleicht nur ein kleiner Teil von deinem Leben ist, sei es nur, dass du abends nochmal betest. Oder sei es, dass du morgens, bevor du in die Arbeit losfährst, einmal nochmal in die Bibel reinschaust. Dann ist das vielleicht das kleinste Gestell, das bei dir schon da ist, um zu sagen, daran entlang soll Gottes Geist in mir wachsen. Vielleicht nennen wir es auch einen Trainingsplan. Vielleicht hilft dir das Bild mehr. Mit dem Trainingsziel, Jesus zu lieben, in deinem ganzen Leben, in Gottes Gegenwart zu leben. Als ich 16 war, war ich in einer Band. Nicht im Gottesdienst, sondern in einer Punk-, Rock-, versucht auch ein bisschen Metal-Band zu spielen. Und mein damals bester Schulfreund, der war so unser Lead-Gitarrist und der war einfach abartig gut in seinem Gitarrenspiel. Der hat Solis rauf und runter gespielt von den damals heftigsten Gitarristen und hat die coolsten Riffs auf Lager gehabt und so Metallica und alles rauf und runter gespielt. Der hatte auch Fingerkuppen, jeder, der Gitarre spielt, weiß, man kriegt da Hornhaut. Der hatte zentimeter dicke Fingerkuppen, so schien es manchmal. Weil er Tag und Nacht gefühlt damit verbracht hat, das zu üben. Sein ganzes Ziel war, das zu können, was diese anderen Künstler können, was diese anderen Gitarristen können, dieselben Solis in derselben Geschwindigkeit und selben Sauberheit runterzuspielen. Der hat da alles rein investiert. Und es war richtig beeindruckend, was er konnte. Ich war nicht ganz so gut. Ich habe auch nicht ganz so viel reingesteckt. Und vielleicht kennst du das, dass du Leute in deinem Umfeld hast, wo du denkst, boah, das würde ich auch gerne können, so Gitarre spielen oder, keine Ahnung, so fit wie der ist, wäre ich gerne oder so schlau wie der ist, wäre ich gerne oder XY. Aber wenn wir dann anschauen, was der alles dafür getan hat, um dorthin zu kommen, das muss nicht sein. Das ist es mir dann doch nicht wert. Und mir ist klar, der Vergleich hinkt an manchen Stellen sicherlich. Und trotzdem, glaube ich, ist da auch was Wahres drin für unser eigenes geistliches Leben. Für eine Sehnsucht, die wir verspüren, wo wir gerne sein würden, was wir alles sehen an Jesus, was wir bewundern an anderen, auch hier in der Gemeinde. Und wenn wir uns dann fragen, wie sind sie da hingekommen oder wie leben sie eigentlich tagtäglich? Möchte ich das? Wir wollen das erfüllte Leben in Jesus. Wir wollen, dass er in unserem Alltag eine größere Rolle spielt und wir wollen irgendwie auch als bessere Menschen leben. Aber wir lassen eigentlich relativ wenig Zeit und Platz dafür, dass das auch in uns Gestalt gewinnen kann. Wie viel Hilfsgestell, wie viel von diesem Lebensregel, Trellis haben wir in unserem Leben, damit gesunde Früchte wachsen können? Diese Lebensregel soll uns helfen, gezielt täglich mehr in der Gegenwart Gottes zu leben. Und mir ist auch klar, jeder Lebensrhythmus von uns allen, die wir hier sind, ist anders. Da lässt sich nicht einmal pauschal was aufstellen. Ob du gerade ein neues Studium beginnst, eine neue Arbeitsstelle beginnst, ob du gerade arbeitslos geworden bist, ob du gerade in einer neuen Karriere durchstartest. Ob du Single bist, ob du eine Familie mit kleinen Kindern zu Hause hast, ob du alleinstehend bist, ob du in der Rente bist. Das sind alles Dinge, die Einfluss darauf nehmen. Ob du auf einer Weltreise unterwegs bist, vielleicht sogar. Ich habe für mich selbst analysieren müssen, was hilft mir und ich habe festgestellt, dass vieles von dem, was funktioniert hat, als ich noch Student war, funktioniert nicht mehr, seitdem ich Vater geworden bin und einen Job habe, der ziemlich unregelmäßige Arbeitszeiten hat. Da funktionieren einfach viele Dinge, die ich vorher für mich etabliert hatte und die hilfreich und wichtig wurden, nicht mehr. Und deswegen ist für mich wichtig gewesen, neue Wege zu finden, neue Regeln oder Rhythmen zu finden in meinem Alltag, die mir helfen, wieder mich auf Gott auszurichten, meine Gedanken auf Gott hinzulenken. Ein ganz konkretes Ding zum Beispiel ist, ich habe geschaut, wo sind natürliche Unterbrechungen innerhalb meines Tagesablaufs. Morgens habe ich zum Beispiel, das wäre vielleicht die erste Unterbrechung vom Aufstehen zum Tagesbeginn so, aber für mich ist morgens keine Ruhe zu Hause. Ich kann mich da nicht in aller Ruhe an meinem Tisch setzen und mich auf Gott konzentrieren. Aber ich habe andere Unterbrechungen im Tag, zum Beispiel zwischen das Haus verlassen und in der Arbeit anfangen zu arbeiten. Vielleicht ist es bei dir die Mittagspause oder es ist wieder nach der Arbeit, dir Zeit zu nehmen, bevor du wieder ins Nächste hineingehst. Oder es ist abends, bevor du schlafen gehst oder bevor du die Netflix-Serie anschaltest. Egal wo es ist, für mich war das wichtig zu schauen, wo sind Stopps in diesem Fluss des Alltags, die ich nutzen kann, um meine Gedanken, mein Herz, meine Gefühle bewusst auf Gott auszurichten. Und ich will dich ermutigen, das für dich selbst auch zu überprüfen. Für dich selbst im Gespräch mit Gott und vielleicht auch im Gespräch mit jemand anderem zu prüfen, wo sind für dich solche Punkte in deinem Leben und in deinem Alltag. Und zum Schluss möchte ich dir noch ein hilfreiches oder ja, gutes Tool und Element dazu mitgeben. Nochmal so ein uncooles Wort. Geistliche Übungen oder Wege, wie sie auch genannt werden. Lass dich nicht davon erschlagen. Und im Newsletter, den einige zumindest bekommen, werdet ihr auch nochmal eine Übersicht davon bekommen und auch nochmal ein paar hilfreiche Schritte vielleicht für dieses Stichwort Lebensregel oder Lebensrhythmus entwickeln. Und wenn du den Newsletter nicht bekommst, aber das trotzdem gerne hättest, dann kannst du am besten einfach auf mich zukommen. All diese Dinge, die hier vorne stehen, manche sind für dich normal, vielleicht Gebet oder eine Bibel zu lesen. Andere sind für dich vielleicht neu oder ungewohnt, Meditation, Fasten. Und es ist ja auch keine erschöpfende Liste. Es gibt noch so viel mehr und jeder von diesen Begriffen, ob das Gebet ist, es gibt ja nicht eine Form von Gebet. Es gibt unfassbar viele Formen von Gebet. Es gibt nicht eine Art, Gottes Wort zu lesen oder zu begegnen, sondern es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist keine erschöpfende Liste, aber es soll uns zeigen, in was für einer Vielfalt an Möglichkeiten wir auch sind, um unsere Gedanken auf Gott auszurichten, um in seiner liebenden Gegenwart zu leben, tagtäglich. Und für mich selbst habe ich entdeckt, wie beschränkt das in meinem eigenen Leben bisher oft war. Wie reduziert das war. Diese Übungen, keine von denen an sich ist wertvoll, in sich selbst. Sie sind insofern wertvoll und ein wichtiger Weg, dass sie, so schreibt ein Autor, Gottes Gnade an uns wirken lassen können. Dass sie Raum schaffen, ein Gerüst bilden, an dem Gottes Gnade an uns wirken kann. Und keine dieser Dinge ist eine schnelle Quick-Fix-Mikrowellenlösung. Wenn du heute dir eins raussuchst und sagst, das möchte ich jetzt neu in meinem Leben versuchen, dann wird es auch Zeit kosten, wird es auch immer wieder Überwindung kosten und Kraft kosten. Aber ich habe auch gemerkt, wo wir das beständig einüben, wo eine gewisse Gewohnheit auch draus wird, da wächst viel Frucht. Und da wächst auch Freiheit. Deswegen lass dir Zeit und nimm dir Zeit damit. Und überfordere dich nicht am Anfang zu sagen, oh ja, cool, so viele Sachen, ich mache das jetzt alles. Und dann nach einer Woche festzustellen, 10 von 9 habe ich nicht geschafft. Sei realistisch und sei auch gnädig mit dir dort, wo es am Anfang nicht klappt, wo du scheiterst. Und lenke deine Gedanken liebevoll wieder auf Gott. Und sei ermutigt, das trotzdem weiter zu probieren, Gewohnheiten zu entwickeln, einen Lebensrhythmus zu entwickeln. Das ist eine Lebensaufgabe, der wir immer wieder gegenüberstehen. Darf ich dich bitten, Dorothea?
Das Wort Gottes, was wir lieben, was uns hilft, was wir haben, das war mir schon immer sehr wichtig. Aber so in den letzten 7 Jahren habe ich noch mehr entdeckt davon. Wir haben schon früher mit Familie versucht, immer mal ein Stück, einen Psalm auswendig zu lernen. Aber ich habe gemerkt, das vergisst man so leicht immer wieder. Und vor 7 Jahren hat mir eine Freundin ein Büchlein geschenkt, das davon spricht, wie wichtig es ist, auch mal nicht nur Verse auswendig zu lernen, sondern ein bisschen was am Stück. Also Teile aus dem Evangelium oder auch Psalmen wieder. Und das hat mir sehr, sehr geholfen. Es waren zum Teil schwierige Zeiten und vor allem nachts. Wenn man älter wird, weiß man, man ist oft wach in der Nacht, um 1 oder um 2. Und dann ist es wunderbar, wenn sich die Gedanken nicht so in die Tiefe, in Spiralen bewegen, sondern am Wort Gottes festhalten können und sich damit einfach durch die Nacht gehen kann. Das ist mir so viel wert. Gerade heute Nacht war ich auch wieder wach und da war gerade Johannes 15 mein Text, mit dem ich umgegangen bin, Vers für Vers, immer wieder. Und es bringt mich Jesus so nah. Das ist einfach, ich weiß, ich bin mit ihm verbunden. Er hat es gesagt, das, was da steht, das stimmt. Und ich bin mit ihm verbunden und nicht die negativen Gedanken, die der Feind mir geben will, können mich nach unten ziehen. Und ich lerne heute sehr schwer auswendig, muss ich sagen. Also ich vergesse so leicht, ich muss immer wiederholen, auch während des Tages wieder nachschauen. Aber es ist ein Schatz, den ich habe, der dann einfach da ist in der Nacht, wo ich sage, jetzt bete ich den Psalm oder das Stück. Und es tut einfach gut. Also ich kann euch nur Mut machen, so Stücke zu lernen, auch wenn man es immer wieder lernen muss, weil es wieder verloren geht. Aber es tut total gut.
Vielen Dank. Und Elisabeth, wenn ich dich noch bitten darf.
Ich habe vielleicht ein bisschen den Exot ausgewählt. Mir ist im letzten Jahr ganz oft der Sabbat über den Weg gelaufen, in allen möglichen Texten. Ich bin aufgewachsen mit ganz viel Sonntagsverboten, was man nicht darf und was man am Sonntag nicht macht. Und deswegen habe ich das mein ganzes Leben als Christ weggeschoben. Aber letztes Jahr konnte ich nicht mehr ausweichen. Und es hat sich mir regelrecht aufgedrängt. Und jetzt haben wir ganz praktisch vor, ich weiß gar nicht wann. Also ich muss sagen, der Rainer und ich sind allein zu Hause. Wir haben keine Kleinkinder zu versorgen. Wir haben nicht das, was du beschrieben hast. Wir können uns die Zeit freier einteilen. Und jetzt haben wir eingeführt, dass wir samstagabends wir haben die ganze Woche gearbeitet, es war viel Unruhe und Hektik, aber samstagabends bereiten wir ein gutes Essen zu, wir decken den Tisch festlich, wir zünden eine Kerze an, wir gießen uns ein Glas Wein ein und dann schließen wir die Woche ab. Wir wünschen uns nach jüdischem Vorbild Shabbat Shalom, aber wir laden Gott ein in besonders dieses Essen. Und gestern habe ich Rainer unter Druck gesetzt und habe gesagt, diesmal müssen wir es korrekt machen. Wir lassen die Woche nochmal Revue passieren, erzählen uns, was schön war, was nicht so schön war, was wir erlebt haben, was Gott diese Woche bewirkt oder geschenkt hat. Und ja, das ist eigentlich genau das, was der Tobi gesagt hat. Wir haben diesen Raum dafür geschaffen und wir merken, wie Gott das beantwortet, dass ich merke, dass das so eine kraftspendende Ruhe ist und oder dass uns Gott so eine kraftspendende Ruhe schenkt. Danach ist wirklich Sonntag und ich komme nicht am Sonntagmorgen so gehetzt hierher, wie ich das jahrelang getan habe, sondern ich habe schon am Samstagabend angefangen. Und ich staune darüber, wie Gott es segnet, weil es eigentlich nichts Riesiges ist, was ich dafür gebe. Für mich ist das Ritual deswegen auch so wertvoll, weil ich merke, ich kann vor Gott sein, ich muss nichts tun. Ich kann einfach sein in seiner Gegenwart. Ich möchte euch Mut machen. Sprecht uns an, wir machen sehr gute Erfahrungen damit.
Vielen Dank. Ich hätte euch gerne noch auch zum Fasten was sagen lassen, weil ich auch das ein sehr spannendes Thema finde und die Sandra hätte da uns gerne was zu erzählt. Sie kann jetzt heute nicht da sein, aber ihr habt jetzt auch ein paar Personen gesehen, die ihr ansprechen könnt, wo ihr nochmal nachfragen könnt, wenn ihr selbst so einen Weg anfangen möchtet. Und ich hoffe, es ist euch auch schon in den Zeugnissen klar geworden, dass es nicht darum geht, irgendwie eine Regel aufzustellen, der ich dann dienen muss oder so, sondern dass daraus viel Freiheit gewonnen wird, viel Liebe zu Gott gelebt wird. Und ich möchte euch ermutigen, das persönlich auch nochmal durchzugehen, vielleicht auch heute Nachmittag zum Gespräch zu machen. Viele gehen hier gemeinsam essen, schließt euch dem gerne an. Gastfreundschaft ist auch eine dieser Übungen. Nochmal drüber nachzudenken, wie lebst du eigentlich in der Gegenwart Gottes? Wie sieht es bei dir aus? Und voneinander zu lernen Und dann dir selbst eben auch die Gedanken zu machen, wie möchtest du das gestalten? Konkret und bewusst und zielhaft. Und vielleicht findest du auch jemand, der dich dabei unterstützt, der diesen Weg anfängt, mit dir zu gehen, weil es oft hilft, wenn jemand mitgeht, wenn jemand nachfragt, ermutigt. In jedem Fall hat diese Predigt nur einen Wert, wenn du anfängst, Wege zu gehen, Schritte zu gehen und ein Gerüst mit Gottes Hilfe zu bauen, das dein Leben auf Gott ausgerichtet leben lässt. In der täglichen, liebenden Gegenwart Gottes. Amen.